Hallo Ottmar, im Auftrag von Andreas sende ich dir anhängend das dritte Transferangebot für den Spieler Martijn Kaars, born 5.3.99. Wir halten das Angebot bis morgen, Freitag, den 28.08.2025, 14 Uhr aufrecht. Wenn wir uns bezüglich der Konditionen einig sind, würden wir den Spieler gerne für morgen Vormittag zum Medizincheck nach Hamburg einladen. Die Abstimmung der Verträge würden wir dann parallel machen, damit eine Unterschrift im Anschluss erfolgen kann. Sollten eurerseits noch Fragen bestehen, meldet euch gerne jederzeit bei uns zurück. Viele Grüße, Carsten. Servus, willkommen zum Gegenpressing Podcast. Und Jonas, hast du diesen Text schon mal gehört?
Jetzt ist endgültig geklärt, wer das Foto durch die Jalousie im Erdgeschoss der Magdeburger Geschäftsstelle gemacht hat.
Ja, es wurde auch geknipst. Hattest du den Text auch schon mal so gesehen?
Nee, ich habe nur den Vorfall.
Also ich finde es wirklich erschreckend, wie banal dann sowas dann doch abläuft. Also ich sag mal, solche Mails schreibe ich dir 50 am Tag.
Ja, ganz locker, ganz, ganz locker.
Aber am Ende ist es halt dann doch auch weniger die große, glamouröse Fußballwelt, sondern irgendwie auch komplett normal. Ich weiß auch nicht, ob das immer alles per Mail, ich dachte, die telefonieren irgendwie auch da.
Ja, ich denke, das hat sich garantiert irgendwie per Telefon angebahnt, aber dann irgendwann willst du auch wegarbeiten.
Ja, sicher. Also einiges auch auf der Platte dann auch so, ja. vor so einem Deadline-Day.
Ja, vor dem Urlaub noch einen Schreibtisch einmal leer machen.
Dann ja, mit dem Ottmar kannst du es auch per Mail machen.
Ja, klar.
Ottmar ist da immer, er sagt immer, er ist in Ferien und so, aber der ist immer an den Mails. Der kann nicht.
Der guckt immer mal rein.
Naja. Genau, wie dieser eine Kollege, der immer sagt, nee, also kannst du Ferien auch einfach schreiben. Ja, nee, du hast ja Ferien. Nee, kannst einfach, ich kann dann auch, was ist der Urlaub? Nee, also ich kann da auch wirklich, so wichtig bist du nicht. Was?
Ja, ich nehme schon das Diensthandy mit, wird schon mal reingucken und dann antworte ich auch kurz.
Ah, ist herrlich, diese Leute, wo irgendwie für die gar nicht in Frage kommt, dass es die vielleicht auch gar nicht immer braucht. Aber anderes Thema. Jonas, die Revolution des Fußballs steht uns bevor. Bald könnte es ja sein, dass wir auch nur noch 10 gegen 10 spielen. Hast du von dieser Idee was mitbekommen?
Nee, zum Glück nicht. Aber ich befürchte, jetzt geht der Kelch nicht an mir vorüber.
Also, ich habe, und da bin ich transparent, genau gleich reagiert, als ich das gelesen habe. Als ich dann noch gesehen habe, wer das gesagt hat, da war natürlich mein Hassbarometer ist natürlich ausgeschlagen. Lukas Kwasniok, unser Kultkölner, unser Kulttrikot tragender Neubundesliga-Trainer, hat in einem Podcast der Bild vorgeschlagen, man könnte ja auch bald nur noch 10 gegen 10 spielen. So weit, so dumm, kann man immer sagen. Ich habe dann aber so ein bisschen tatsächlich dem Ganzen so ein bisschen Raum gegeben und habe mir das mal angehört. Und ich würde jetzt mal seine Argumentation so in groben Stichpunkten würde ich dir mal vortragen. Dann können wir vielleicht kurz drüber sprechen. Also die Idee ist wirklich, dass man vielleicht, also es ist nicht, dass er sagt, man muss das machen, sondern es ist einfach eine Idee, die er hat, wie das Spiel zukünftig interessanter und attraktiver gestaltet werden könnte. Und er sagt eben, man könnte 10 gegen 10 spielen. Das würde dann automatisch auch mehr Räume schaffen. Klar, das Spiel wäre offener und es gäbe mehr Offensivaktionen. Und dann sagt er, der Mensch ist ja im Lauf der Jahrzehnte auch größer, schneller, athletischer geworden. Also körperlich, die Voraussetzungen haben sich deutlich gesteigert. Aber das Spielfeld und die Tore, also die Größen, die Abmessungen, die sind, seit es den Fußball gibt, seit 130 Jahren, hat, glaube ich, gesagt, weiß nicht genau, welches Datum da ist, aber eben sind seit über 100 Jahren gleich geblieben. Und dadurch sei es dann eben heutzutage leichter, defensiv zu spielen und als Außenseiter sich hinten einzuigeln, weil du bist körperlich auf einem ähnlichen Niveau wie ein guter Gegner und hast dann relativ einfach eben das Feld zu verdichten und dich einfach nur hinten reinzuigeln. Sprich, weniger Tore, unattraktiveres Spiel. Und er sagt dann eben, die Menschen sind anscheinend im Schnitt, ich habe es nicht verifiziert, mittlerweile 20 Zentimeter größer als zu der Zeit, als die Maße des Spielfelds und die Tore festgelegt wurden. Und früher seien ja höhere Ergebnisse, wie zum Beispiel ein 8:3, auch keine Seltenheit gewesen. Und man will ja auch mehr Tore sehen. Und er sagt eben, dass diese Überraschungen, die passieren im Fußball, dass die vor allem deshalb auch zustande kommen, weil eben diese Underdogs sich da reinstellen können, das Spiel komplett kaputt machen können und dann irgendwie glücklich gewinnen, wenn sie vorne einen reinmurmeln. Und er sagt auch, ja, schwierig umzusetzen. Es gäbe wahrscheinlich weniger Überraschungen, weil spielerisch bessere Teams häufiger gewinnen. Und ich muss sagen, ich kann dem schon was abgewinnen. Also ich sehe, was er meint. Wie sieht's bei dir aus?
Ich nicht. Das würde ich jetzt überraschen. Weil, also, wenn man das jetzt erstmal so hört, er hat ja wahrscheinlich mit vielem Recht, was er sagt, so, ne, dass irgendwie die Menschen größer geworden sind, athletischer, dass sich an den Abmessungen nichts geändert hat, alles richtig. Aber das würde ja bedeuten, dass sozusagen der dann fehlende Mann ja immer zwangsläufig hinten oder im Mittelfeld weggenommen wird, damit seine Theorie aufgeht. Also damit mehr Räume entstehen, damit man sich nicht mehr einigelt. Und das ist ja eigentlich eine Milchmädchenrechnung, weil dann spiele ich halt kein 5-4-1 mehr, sondern 5-3-1 als Underdog und kann mich ja genauso hinten einigeln. Also ich kann ja hinten die Räume trotzdem eng machen und mich hinten reinstellen. Das ist ja egal, ob ich das mit 11 oder mit 10 Mann mache. Das sieht man ja auch. Jetzt, wenn es irgendwie Platzverweise gibt oder so, dann wird das Spiel ja für die Mannschaft, die mit einem mehr steht, auch nicht immer einfacher, weil mehr Räume sind, weil sich die Mannschaften dann einfach nur anders und noch mehr zurückziehen. Also ich halte das für den falschen Ansatz. Wenn man drüber nachdenken würde, den 16er und die Tore größer zu machen, beispielsweise, wenn man über Abmessungen geht, wäre vielleicht ein Ansatz, dass mehr Tore fallen. Aber einfach nur random Mann wegnehmen, würde für mich da nicht so viel ändern.
Sehe, was du meinst, gibt dir da auch recht, das ist ein guter Punkt. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so, ja, das Spiel wird für jemand oder eine Mannschaft, die in Überzahl spielt, nicht unbedingt einfacher, aber das hast du in der Regel auch vielleicht, ich weiß jetzt, müsste man mal nachprüfen, wenn es platzweise gibt, wie viele Minuten die Mannschaft im Durchschnitt dann in Unterzahl ist. Jedenfalls, dass es 90 Minuten sind, ist so gut wie nie der Fall. Auch 80 oder 70 Minuten sind ja äußerst selten. Und das sind ja genau die Minuten, wo es dann am Ende dann auch wirklich an die Kraft geht, wenn du ein Mann weniger bist und da wirklich die ganze Zeit hinterherlaufen musst. Deswegen, ja, da ist dann vielleicht eher die Frage, ob dieses Konzept des sich nur hinten reinstellens dann überhaupt sinnvoll ist oder ob du dann wirklich versuchst, lieber selber mehr im Ballbesitz zu sein, um die anderen laufen zu lassen. Aber ja, ich sehe schon deinen Punkt. Du wirst damit Favorit, also David gegen Goliath wirst du damit nicht glätten, ja, und abschaffen. Aber das ist auch nicht das Ziel.
Ja, und du kannst ja dann sogar quasi mehr als die Hälfte deiner Feldspieler durch die Fünferwechsel auswechseln. Also du kannst ja dann quasi nochmal deine halbe Mannschaft frisch aufs Feld bringen, wenn
du
merkst.
Bin ich übrigens mittlerweile komplett verwirrt. Ich muss mich dann wirklich noch dran gewöhnen, an diese Einblendung mit so und so viel Wechsel in so und so viel Fenstern.
Ey, ich finde, das ist die erste Sky-Neuerung. Man fragt sich ja vor jeder Saison,
Was machen sie?
Was machen sie? Was soll nach der realtaktischen Aufstellung noch kommen?
Nach dem schnellsten Spieler und nach der Torwahrscheinlichkeit.
Genau, was kommt noch? Und ich finde, dieses Wechselding ist eins der sinnvolleren Statistiken.
Ich finde es total sinnvoll, aber ich muss mich da noch dran gewöhnen. Weil ich auch ehrlich gesagt immer überlegen muss und es auch nur aus dem, ich könnte es dir jetzt nicht mal sagen, aber immer nur aus dem Kontext des Spiels raus, kann ich dir auch sagen, ob jetzt heißt, wenn einer von den 5 Wechselpunkten rot ist, sind die dann verbraucht? Oder, also, in welche Richtung geht das?
Mhm. Ja. Verstehe, was du meinst.
Kannst also, du mir da helfen?
Wenn der Punkt rot ist, ist es verbraucht.
Ist verbraucht. Mhm. Weil, also, es könnte ja auch sein, grün, weil die sind neu im Spiel.
Nee, ist aber rot.
Ja, okay. Mhm. Ja. Wenn wir mal drauf achten. Genau, aber nochmal zurück zum 10 gegen 10. Ich halte es auch für absolut unrealistisch, dass man bald 10 gegen 10 spielt. Zu deinem Punkt mit dem größeren 16er, das würde ich zum Beispiel gerade nicht machen. Ich würde ihn sogar eher kleiner machen. weil größer ist ja, dann hast du viel mehr Elfmetersituationen und in einem Spiel, das sowieso von, also wo es sowieso so wenig Tore gibt, dann auf diese Elfmeter noch mehr Betonung auf diese Elfmeterszenen zu legen, finde ich Quatsch, weil dann hast du viel mehr strittige Situationen, die spielentscheidend sind, im Zweifel. Deswegen würde ich, wenn überhaupt, dann sogar eher kleiner machen oder tatsächlich nur noch in Ausnahmefällen im 16-Meter-Raum bei Vergehen Elfmeter geben.
Nee, ich würde es nur größer machen, in dem Kontext das Tor auch größer zu machen. Also, dass da wieder die Proportion stimmen, weil wenn du jetzt nur das Tor größer machst, wird es ja irgendwann für den Torwart auch schwer, wenn der einen aus der Ecke fischt und der fliegt aus dem 16er raus, müsste es ja konsequent dann auch ein Vergehen geben. Also nur in dem Kontext, wenn das Tor breiter wird, müsste der 16er auch.
Dann wird aber, dann wird bald der Jabulani reaktiviert und dann hagelt es aber Mittellinientore.
Dann wird wie früher auf dem Dorfsportplatz, der nicht ganz so lang war, wird der Ball beim Anstoß angelupft und direkt Volley draufgefeuert.
Ja, auf jeden Fall, um das Ganze noch einmal kurz abzuschließen. Also eben, ich finde, ich bin kein großer Freund, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, von Lukas Kwasniok. Hab deswegen, bin tatsächlich auch mit sehr viel Vorbehalten in diesen Text reingegangen, muss aber sagen, es ist nicht dämlich, was er sagt. Es ist auch nicht populistisch und vor allem hätte ich auch nicht gedacht, dass er, der ja nun eher kleinere Teams bisher trainiert hat, eher dafür plädiert, dass mehr Tore fallen und somit die Überraschungen eher ausbleiben, wie er sagt. Das ist schon noch spannend. Und nee, hat mir gut gefallen. Fand ich spannend, das mal anzuregen, mal darüber nachzudenken. Und gut, gerne mehr.
Für seinen Kwasniok-Ball braucht er auch Platz, ist klar.
Ja, das ist ja bekannt. Wir sprechen hier auch einen Tag, Jonas, es ist endlich wieder soweit, einen Tag vor dem großen Tag, wenn unser Jule Nationale, wenn die Nationalgesmänner endlich wieder zusammenkommen und du sicherlich auch wie ich gespannt vorm Fernseher sitzt und schaust, was machen unsere Nationalgesmänner gegen die Slowakei im WM-Qualifikationsspiel. Wo wirst du gucken, Jonas?
Ich habe gehofft, dass du es dieses Mal einfach nicht erwähnst, dass wir einfach mal eine Folge machen können, wo das totgeschwiegen wird. Aber gut.
Das Blöde ist natürlich, ich bin da auch ein Gefangener meiner selbst, muss ich sagen, weil ich würde ja wirklich gerne mit dir ironiefrei die Nationalmannschaft gucken. Das würde ich wirklich gerne machen. Und ich glaube, bei dir ist da auch das Potenzial da. Nur ich weiß ja auch, dass ich mit diesen Geschichten, also dich da auch eher wegstoß davon.
Die Frage ist ja, also ich habe heute so eine potenzielle Aufstellung, wie Deutschland morgen spielen könnte, gelesen.
Unsere Nationalgesmänner.
Und da ist ja jetzt beispielsweise wollte Messi dabei.
So. Ja, ich sehe, sehr gut, sehr gut. Weiter so.
Wie steht man da denn jetzt als FC Bayern zu? Ist das jetzt trotzdem gut? Ist das schlecht?
Dass der Woltemade da spielt?
Ja, also
ich
hatte ja
jetzt gar nichts gegen den.
Mit dem Kontext jetzt des Wechsels.
Was soll ich denn gegen den haben? Ich hätte den gern bei uns gesehen, aber ich habe ja überhaupt keinen Schmerz mit dem. Der kann ja nichts dafür, dass der VfB den nicht verkauft hat. Also wirklich überhaupt keinen. Ich finde es eher, also ich muss sagen, der hat aus zweierlei Punkten bei mir eher so ein bisschen in Ansehen verloren. Das war aber nicht, weil er nicht zu Bayern gewechselt ist, sondern zum einen, weil er offensichtlich einen Berater hat, der da leicht freigedreht hat. Und wo ich mir dann ab einem Punkt gedacht habe, ja, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass der nicht kommt, weil dann hast du den ja sonst auch im Haus.
Mhm. Ja, das stimmt.
Und ich kann es auch bei ihm irgendwie nachvollziehen, weil der, hast du mal gesehen, wen der sonst noch vertritt?
Nee.
Richtig, lohnt sich auch nicht, weil kennst du nicht. Fängt dann so, glaube ich, ich weiß nicht, ob zweite Liga dabei ist, aber dann eher so abwärts. Und halt Nick Woltemade. Und natürlich, ist ja klar, der weiß natürlich auch, ob der jetzt 2-3 Wochen, wenn der ein paar dumme Äußerungen in der Öffentlichkeit macht, die aber dann irgendwie wirksam für diese Vertragsgespräche sind und sich da komplett zum Honk macht, ist dem doch scheißegal. Der hat jetzt für die nächsten 3 Generationen ausgesorgt. Danke, tschüss. In 2 Jahren weiß keiner mehr, wie der heißt.
Ja, das stimmt.
Von daher kann ich es schon nachvollziehen. Hat mich trotzdem genervt. Und zweite ist halt, also Newcastle, boah.
Also ich finde den Wechsel schwierig. Also, muss ich sagen. Also Newcastle ist, also jetzt mal unabhängig, wer der Besitzer von Newcastle ist.
Finde ich gar nicht, dass es geht unabhängig. Also das ist,
da kann man stehen, zu wie man will, aber oh, Newcastle, also ich weiß nicht. Ist
spielt ja Champions League, hat er gesagt.
Ja, spielt Champions League, aber ist doch auch so maximal Platz 4 in England. Platz 4 abwärts, würde ich sagen.
Ja, maximal. Also aus der sportlichen Sicht kann ich es tatsächlich sogar nachvollziehen, weil der weiß natürlich auch, er kommt dahin und im Gegenzug wird dann Isak zu Liverpool gehen. Das war ja im Prinzip der Dominostein, der fällt. Er wird da einen Stammplatz haben und zwar unangefochten, den er beispielsweise bei Bayern wahrscheinlich am Anfang ja, irgendwann vielleicht nicht mehr gehabt hätte. Das heißt, er geht dahin, er spielt Premier League, was, sind wir ehrlich, jedes Kindes Traum ist. Auch wir beide wären dahin gegangen, wenn es sich die Möglichkeit ergeben hätte. Und ja, dann spielt er noch Champions League dazu. Also rein sportlich spielt es gegen die besten Spieler der Welt.
Ja, das stimmt schon alles. Aber man muss auch ehrlich sein, der hat jetzt, wenn man mal den ganzen Hype mal so ein bisschen wegschiebt.
Das ist ihm ja egal. Das kann man ihm ja gar nicht anrechnen, dass er nur eine halbe Saison gut gespielt hat.
Ja, nein, das kann man ihm natürlich nicht anrechnen. Aber das ist, hängt vielleicht auch mit seinem Berater zusammen. Und man denkt, Alter, mach doch vielleicht noch ein Jahr Stuttgart, wo du auch unangefochten Stamm spielen würdest. Mal gucken, stabilisier dich erstmal. Und dann kannst du immer noch nach England gehen. Der hätte ja nächstes Jahr die gleichen Angebote bekommen, wenn er eine ähnliche Saison gespielt hätte.
Ja, aber
sich ja auch nichts vormachen.
Es ist ja auch nicht verkehrt, dann gleich das, also das ist ja wie so ein Aktiending. Wenn der Bitcoin wieder durch die Decke geht, verkaufst du halt auch was. Ja. Und am Ende, also wie gesagt, rein sportlich, muss ich sagen, macht es aus meiner Sinn mehr Sinn, als zu Bayern zu gehen. Weil Bayern hast du in einem halben Jahr, wenn Musiala zurück ist.
Das schon. Ich wäre an seiner Stelle halt beim VfB noch geblieben, ja. Also ich wäre auch nicht zum Bayern gegangen
halt,
jetzt.
Ich, so wie ich so ein paar Sachen gelesen habe und wie ich so das Gefühl hatte, ist da auf persönlicher Ebene irgendwas vorgefallen. Und ich meine mal gelesen zu haben, dass ja auch diese Geschichten war mit, dass man ihm im März, am Anfang von seiner guten Phase, dass man ihm da auch zugesichert hat, mündlich, hey, wenn da auch jetzt schon im Sommer irgendwie die Möglichkeit besteht, den sogenannten nächsten Schritt zu gehen, dann da unterhalten wir uns und da wird es so. Und ja, gut. Als es dann soweit kam, war das wohl eher nicht mehr so Thema. Ich glaube, das war auch ein Punkt. Und dann auch, also der VfB hat sich absolut legitim und im Nachhinein natürlich auch, ja, wirtschaftlich gut verhalten. Nur gegenüber dem Spieler fand ich jetzt nicht, dass sie sich so gut verhalten haben. Da war das Pendel eher auf wirtschaftlichen Interessen, statt auf den Spieler gut zu finden. Und ich glaube, da war dann irgendwie auch so ein bisschen auf persönlicher Ebene ein bisschen ein Problem.
Ja, das kann sein. Aber um zu deiner Ausgangsfrage zurückzukommen, natürlich werde ich das Spiel nicht schauen.
Wie kommen wir denn da wieder hin, Jonas? Hilf mir doch mal. Wie kommen wir denn wieder dahin, dass wir mal zusammen wieder dass wir vielleicht mal wieder gemeinsam auch ein Sommermärchen erleben können? Dass wir vorurteilsfrei mit Freude dieser, und da bist du, glaube ich, der gleichen Meinung, sehr interessanten Mannschaft, die da herangewachsen ist, mit diesen Dynamiken, die da herrschen, zusammenschauen können. Was muss da passieren?
Also, was man wirklich sagen muss, ist, dass die Mannschaft mehr dazu einlädt als in den letzten, weiß ich nicht, 10 Jahren, würde ich sagen. Weil das mittlerweile wirklich mit den jungen Leuten,
mit interessanten älteren Leuten,
eine relativ interessante Mannschaft ist. Der Trainer ist halt immer noch ätzend, wie auch die letzten Jahre. Oder ja, schon letzten Jahrzehnte, muss man sagen. Weiß ich nicht. Vielleicht, wenn es einen coolen Trainer gibt und einen interessanten DFB-Präsidenten. Aber wir können natürlich, ist ja auch kein Geheimnis, du bist ja nächsten Monat, nehmen wir wieder eine Folge zusammen auf in Hannover. Und da könnten wir natürlich auch den Knaller Deutschland gegen Luxemburg zusammen verfolgen.
Oh, wir könnten ja auch so eine Sondersendung machen, wie wir, weißt du, live-kommentarmäßig.
Ja, können wir machen. Deutschland-Luxemburg ist natürlich, das holt alle ab. Das ist Fußball-Klassiker.
Wenn die Luxemburger dann vielleicht die Überraschung schaffen. Gut, Jonas, was hast du denn dabei?
Es war ja seit unserer letzten Aufnahme irgendwie auch so ein bisschen eine traurige Zeit. Die Zeit des Abschieds und hab da mal exemplarisch zwei rausgegriffen, von denen wir uns leider verabschieden mussten. Uli Potowski und Frank Mill. Ich glaube zwei.
Blau und Gelb.
Blau und Gelb in ihren unterschiedlichen Professionen, aber schon irgendwie auch Leute, die im Gedächtnis geblieben sind. Und das, weiß nicht, hat mich irgendwie tatsächlich ein bisschen traurig gemacht. Also Frank Mill ja gar nicht mehr so richtig mitbekommen bei Dortmund, war ein Ticken zu früh für mich. Aber Uli Potowski, klar, häufig kommentiert.
Hat Uli Potowski nicht auch mal irgendein Computerspiel oder PlayStation oder irgendwas gemacht? War da nicht mal FIFA oder Pro Evolution Soccer oder sowas?
FIFA, glaube ich,
war
ja.
Schon mal FIFA oder irgendwas, irgendwas war da.
Ja.
Ja, irgendwie bei dem auch komische Sicht auf den irgendwie immer gehabt, weil, also, der hat ja wenig große Spiele gemacht oder wenig Spiele mit großer Reichweite, sagen wir so. Bei Sky ja auch nicht durchgehend gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. War mal bei Telekom oder so dann auch. Also so ganz weirde Karriere. Sport 1 bestimmt auch mal gewesen oder DSF.
Also auf jeden Fall war er dann so gefühlt, zumindest für mich, eine ganze Zeit weg irgendwie.
Ja.
Aber ist dann ja vor ein paar Jahren, weiß nicht, 3, 4, würde ich sagen, vom Gefühl her, bei Sky in der zweiten Liga wieder aufgetaucht. Und das war aber irgendwie auch schön. Das war schon einer, finde ich, der Besseren da. Der
ja,
da rumgelaufen ist, also war
stimmt,
angenehm irgendwie.
Das stimmt und auch nicht so Jörg Dahlmann-mäßig dieses komplett zelebrierende und früher war auch alles besser gedöns, sondern völlig sachlich irgendwie. Eben, und ich glaube, da wo er weg war, ist er jetzt auch im Zuge des Ganzen, ist er jetzt auch so ein bisschen rausgekommen, dass da wohl finanziell auch einiges schief lag und
ja.
Da dachte ich mir dann genau das Gleiche, wo du gesagt hast, eben, dass das eine Zeit lang weg war. Wahrscheinlich war da auch dann vielleicht irgendwie so eine Zeit, wo es halt wirklich gar nicht lief, auch privat. Aber es ist sehr viel Spekulation. Das zieht sich eigentlich nicht, da jetzt nachzuforschen oder spekulieren. Ja, also eben war das bis zum Schluss bei Sky?
Okay. Also zumindest bis letzte Saison.
Okay, aber weiß man, ob er diese Saison auch vorgesehen gewesen wäre?
Keine Ahnung.
Ja, genau, der kam doch so in diesem Schwung auch mit Tusche dann und so, oder? Wo die so das alles so neu aufgestellt haben.
Genau, in dem Schwung kam er wieder, hat beides ja gemacht, so Field-mäßig, so Field-Kommentator-mäßig, aber ja auch zweite Liga, zumindest Konferenz häufig auch Sachen gemacht.
Ja, auf jeden Fall einer, den man kennt und mit dem man auch wirklich noch was verbindet. Das ist definitiv so. Apropos, Leute, mit denen was verbindet. Wie ist es bei dir mit Schiedsrichtern? Wie viele Schiedsrichter könntest du so aus dem Stegreif aufzählen der Bundesliga?
Aktuell?
Ja.
Boah, ganz wenig, würde ich sagen. Ich glaube,
seit den letzten Jahren kann ich da.
Also natürlich Aytekin, klar.
Und der ist auch, glaube ich, nicht mehr lang da.
Ich glaube, ist auch letzte Saison, glaube ich. Jablonski.
Ja. Der ist wahrscheinlich noch mit der bekannteste jetzt mittlerweile.
Dann,
den Bart Stüchner.
Stieler.
Ach, Stieler ist der mit Muckis, gell?
Oh, aber dann wird's auch schon.
Es wird super eng und mir fällt es jedes Mal auf, dann ist es auch so manchmal, wenn dann so ein Name kommt, dann ist es, und manchmal kenne ich den Namen, habe aber kein Gesicht dazu. Manchmal habe ich dann, wenn ich Namen und Gesicht sehe, klar. Aber es ist so, und da habe ich mir auch gedacht, ist es denn früher anders gewesen? So, ich glaube aber tatsächlich nicht. Da kannte man wahrscheinlich auch immer nur die gleichen 3, 4, 5.
Ja, also früher kannte halt Felix Brüch so.
Nee, ich meine sogar schon in der Zeit vorher, weißt du, ich sag mal die Hochzeit Markus, der Schiris.
Die Markus Merk-Ära.
Ja, weißt du, Merk, Fandl, Franz Xaver Wack, Hartmut Strampe, so die Zeit.
Ja, aber da waren es auch nur die.
Aber da waren es auch wahrscheinlich nur die.
Ja.
Ja. Vielleicht müssten die mehr so Dokus machen, wie die das immer gemacht haben.
Ja, das stimmt schon.
Jablonski. Ja, ich habe mal noch eine Frage an dich als Fußballexperte, als Fanexperte. Für den fiktiven Fall, Also ich, für den fiktiven Fall, dass ich mal mit einem kleinen Erdenbewohner im Fußballstadion war. Mhm. Und dieser kleine Erdenbewohner hat gesagt, das würde er schon gerne mal machen. Und ich dann natürlich gesagt habe, say no more, in die Tasten gehauen. Und dann, was hat sich so die Stadien, die so in Frage kamen, ja, wo auch so, sagen wir mal, man weiß ja trotzdem noch nicht, wer dann der zweite Stadion, weiß ja trotzdem nicht, bleibt man da bis zum Ende, fällt da was anderes vor, weiß man ja alles nicht, deswegen sollte man nicht zu weit weg. Das heißt, so viel kommt dann nicht in Frage. Hab dann mich da mal schlau gemacht und geguckt, so wann die nächsten Spiele da dann wären. Und dann war bei einer Begegnung, die da in Frage kam, konnte ich auch Tickets, hätte ich theoretisch Tickets kaufen können, waren noch welche da. Und das Problem war, dass aber zusammenhängende Sitzplätze gab es nur noch in einem Sektor und der war direkt neben dem Gästesektor. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe dann, auch wenn ich wirklich weit weg bin von Fußballfans sind Verbrecher und man kann ja mit Kindern nicht ins Stadion gehen, bin ich überhaupt nicht dabei. Nur, ich erläuterte jetzt meine Gedanken und dann kannst du mir vielleicht helfen. Mein Gedanke war, ich möchte ja, dass diese Forderung, öfter ins Fußballstadion zu gehen, dass die noch viel häufiger kommt. Das heißt, ich muss ja, beim ersten Besuch habe ich offensichtlich nicht alles falsch gemacht. Das heißt, ich muss ja jetzt bei den nächsten ein, zwei, die da hoffentlich noch folgen, ich muss ja alles richtig machen weiterhin, damit Lust besteht, weiterhin hinzugehen.
Ja.
Und meine Sorge wäre, dass, wenn wir direkt neben dem Gästeblock sind, dass dann vielleicht die Lust dann fehlt, weil man sagt, das ist schon ein bisschen Angst und also nicht, also weißt du, wie ich meine, unangenehm einfach so. Ja. Das heißt, da habe ich dann wirklich drauf verzichtet, auch mit der Aussicht, dass die nächsten anderthalb Monate keine Gelegenheit mehr geben wird und ich noch ein bisschen warten muss. Und dann wollte ich dich fragen, was denkst du denn, was wäre so ein Tipp von dir, worauf sollte man denn gerade in der Situation, in der ich mich befinde, worauf müsste ich da besonders achten, damit dieses Stadionerlebnis so gut wird, dass man das nochmal haben will? Ich zähle dir mal kurz meine Punkte auf. Du kannst sie danach gern bewerten und ergänzen. Sitzen ist für mich verpflichtend, weil dieser kleine Erdenbewohner ist 6 Jahre alt. Da kann man jetzt nicht erwarten, dass der 90 Minuten steht.
Hallo, 90 Minuten, alles für Stadt und Verein.
So, Ich will ein Spiel wählen, in dem beide Mannschaften gute Fanszenen haben, weil ich will ja zeigen, was Fußball auch ausmacht. Rängen. Wurde letztes Mal auch schon gutiert. Und, also das heißt, ich will jetzt nicht gegen so einen Pimmelverein, wo dann irgendwie mit 20 Gästefans nur kommt. Das finde ich dann Quatsch. Ich will nicht zu nah am Fanblock, egal welchem, sein, weil gegebenenfalls einfach auch zu laut fürs Kind.
Ja, und Fackeln eventuell, ne?
Das ist dann natürlich auch immer so eine Sache, genau. Ja. Also eben dann deswegen auch nicht unbedingt neben irgendeinen Fanblock, egal ob heim oder auswärts. Nicht zu nah am Spielfeldrand, weil sonst ist natürlich, also kannst ja gar nichts erfassen, das ist ja der Kinoleinwand-Effekt. Aber auch nicht zu weit weg, damit du halt nicht nur Stecknadeln hast. So, das sind so die Parameter, die ich so mal definiert habe. Kannst du da, hast du noch Tipps?
Ist alles richtig, aber eine Sache hast du vergessen, die ja beim ersten Mal meines Erachtens nach eigentlich das Ausschlaggebende war, um eine gute Google-Bewertung abzugeben von dem kleinen Erdenmenschen, und das ist das Sherdan Shaqiri-Spiel. Also das ist, glaube ich, das, was letztes Mal die Kirsche auf der Sahne war.
Ja, wurde ich oft gefragt. Ja. Papa, wer ist dieser Kraftwürfel da unten?
Der andauernd die gegen die heimischen Fans anpöbelt. Wer ist das?
Ja, das ist natürlich richtig. Wobei, den haben wir jetzt abgehakt. Also,
Wer läuft denn noch so in der Super League rum in der Schweiz, ist dann die Frage. Wen muss man noch gesehen haben?
Ja, Basel war da schon ein starker Kandidat, muss man sagen. Ansonsten ist es gerade so ein bisschen dünn, ist gerade so eine Übergangszeit, dass so die älteren Haudegen jetzt schon weg sind, aber es sind bisher keine nachgekommen. Also ich glaube, so die nächste Schweizer Generation, die dafür in Frage kommt, ist dann so die Generation Kobel, und es dauert noch so 3-4 Jahre, bis die da in Frage kommen, dahin zu wechseln. Deswegen ist es gerade ein bisschen dünn. Ich konnte ja dann nur mit Philipp Degen auf der Tribüne noch dienen.
Was natürlich der Joker wäre, wenn du zu deinem väterlichen Freund nach Sion fährst. Klar.
Da gibt es sicher auch eine Freikarte mit der Backpfeife.
Absolut.
Das wäre sicher auch eine Variante, ja. Aber da ist natürlich der leider der Negativpunkt, dass es dann doch eine relativ weite Anreise ist. Ja, okay. Aber so, du würdest sagen, das sind Kriterien.
Ja, Stadionwurst, also das Essen natürlich.
Ja.
Ist auch ein Faktor, glaube ich.
Das ist richtig, das kann ich halt vorher nicht wissen. Mhm. Das kann ich halt vorher nicht wissen. Wobei ich mindestens bei der einen Gelegenheit wäre die Stadionwurst wahrscheinlich mit die beste der ganzen Schweiz. Mhm. Möchte jetzt aber nicht sagen, wo, weil sonst sonst kommt eine Rückmeldung. Dir kann ich sagen, es wäre das Stadion gegen des Gegners von unserem gemeinsamen Stadionbesuch in der Schweiz.
Mhm. Ja, habe ich mir gedacht, ja.
Und wenn ich da sage Stadionwurst, da hatten wir auch so ein Erlebnis. Stichwort Senf.
Ja. Das stimmt.
Gut, okay, dann nehme ich das so mit. Dann werde ich weiter berichten. Wie gesagt, jetzt muss ich, glaube ich, bis da jetzt die Gelegenheiten knapp waren und bei der 1 keine Karten mehr jetzt gibt, da muss ich mir, glaube ich, bis Mitte September warten, bis dann die Zuteilungen sind, wann die Spiele sind und man Karten kaufen kann wieder. Dann melde ich mich natürlich wieder und halte dich und euch auf dem Laufenden. Und was hast du noch dabei?
Einfach nur, um die Nachrichtenlage abzuhaken. Aki Watzke als DFL-Chef wiedergewählt. Wir müssen uns keine Sorgen machen um den deutschen Fußball. Weiterhin in guten Händen und hat auch als Antrittsgeschenk versprochen, solange er was zu sagen hat, würde es kein Pflichtspiel im Ausland geben. Hm. Können wir ihn beim Wort nehmen? Hm. Friedrich Merz war eingeladen auf der DFL-Tagung und hat gesagt, er wird 50+1 verteidigen. Auch darum müssen wir uns keine Sorgen mehr machen.
Friedrich Merz hat gesagt, er wird 50+1 verteidigen.
Er ist ein Riesenfan von, möchte, dass es bestehen bleibt. Also müssen wir jetzt auch keine Sorgen mehr drum machen.
Wo, bei welchem Verein zeckt der sich so rein?
Das ist eine gute Frage.
Der also kommt so Merkel-Cottbus?
Nee, der kommt ja aus dem Sauerland irgendwo.
Also eher also, Bielefeld so fast schon.
Ja, oder Richtung Dortmund und so die Kante. Watzke kommt ja auch aus der Kante. Also es könnte tatsächlich auch Richtung Dortmund gehen. Aber ich glaube, so richtig bekannt ist das nicht.
Ja. Er wird schon noch was finden, wo er sich so anbiedern kann.
Ja, genau. Ja, das wär's.
Ja, und zu Aki Watzke jetzt ja auch wegfrei zum Dortmund-Präsidium verteidigt, nach einer Schmutzkampagne gegen den Herausforderer. Nein, das lief natürlich alles komplett sauber ab.
Das hatten die vorher abgesprochen.
Das lief sauber ab, da hat man sich friedlich geeinigt. Und da gab es keine unmoralischen Angebote oder da Aktionen.
Einen freundlichen Handshake und ein Gentleman.
Um dann einfach auch zum Wohle des Vereins
eben
eine Entscheidung zu treffen.
Eben.
Das ist doch schön.
Kommen wir zu Wer bin ich? Und ich habe vorhin zu dir gesagt, vor der Aufnahme, ich bin selten so froh gewesen, dich raten zu müssen. Ich bin gespannt, was du rausholst. Ich habe zusammengespielt mit.
Moment kurz, ich hole mir noch hier ein Zettelchen. Ja.
Ich habe zusammengespielt mit Frank Mill, Toni Schumacher und Mladen Petric. Ich habe zusammengespielt mit Frank Mill, Toni Schumacher und Mladen Petric. Bin ich Uwe Gospodarek, Stefan Chapuisat oder Alex Frey?
Also auf den ersten Blick ist es für mich komplett klar. Aber jetzt gehen wir mal systematisch vor. Also, Alex Frey und Frank Mill, da kriege ich beim besten Willen die Generationen nicht zusammen. Den würde ich erstmal raus. Gospo klar, wobei ich bei Gospo Darek und Petric das wären so zwei Jahre vielleicht, die karrieremäßig irgendwie überlappen. Würde ich mal klammern, mein Favorit direkt wäre Schappi gewesen, weil der ja Anfang, Mitte 90er zu euch kam, da war Mill vielleicht gerade so auf dem letzten Stollen noch. Toni Schumacher irgendwie Ersatztorwart gewesen und dann vielleicht zum Karriereausklang in der Schweiz mit dem jungen Mladen Petric, ich sag Schappi.
Wow, das war extrem stark hergeleitet, ist komplett richtig.
Ah.
Frank Mill hat er in Dortmund noch erwischt.
Aber gerade auf der letzten Rille, oder?
Auf der allerletzten Rille. Toni Schumacher hat als Torwarttrainer von uns von Ottmar Hitzfeld das letzte Spiel der Saison 95-96
da
bekommen,
klingelt sogar
als wir schon
was.
Meister waren.
Ist das ekelhaft, du.
Und da hat er natürlich mit Schappi noch zusammengespielt und mit dem jungen Mladen Petric bei den Grasshoppers aus Zürich.
Aber er dann schon irgendwie 36 oder so.
Ja, war Anfang der 2000er so Ausklang, ja. Karriereausklang. Stark, ganz, ganz stark. Dann kommen wir mal zum nächsten. Ich habe zusammengespielt mit Stig Töfting, Yannis Amanatidis und René Riedlewitz. Ich habe zusammengespielt mit Stig Töfting, Yannis Amanatidis und René Riedlewitz. Bin ich Perry Bräutigam, Markus Bröll oder Markus Beierle?
Das ist jetzt eher ein Stolperstein. Also gehen wir mal durch. Töfting haben wir bei Duisburg und Hamburg. Amanatidis, Frankfurt, Kaiserslautern. Der war bestimmt irgendwo auch noch mal am Anfang von der Karriere irgendwo. Riedlewitz habe ich jetzt leider nur Rostock drin. Rostock wäre natürlich Perry Bräutigam. Bräutigam und Amanatidis. Boah, das könnte tatsächlich irgendwo sein. Wie gesagt, Amanatidis war sicher Anfang der Karriere irgendwo, wo ich jetzt nicht auf dem Zettel habe. Würde theoretisch noch hinhauen. Aber Bräutigam und Töfting. War Bräutigam. Boah, Bräutigam. Es ist wirklich. Töfting und Gravesen ist so für mich auch ein Spieler. Bräutigam und Pickenhagen sind für mich auch ein Spieler. Beierle habe ich wirklich gar nichts zu, weder ein Gesicht, also ich weiß, dass es den gibt und den Namen und alles, ich habe weder ein Gesicht noch irgendwelche Stationen. Beierle, wo war der denn? War der nicht, nee, in Duisburg war der nicht. Bröll Amanatidis ist natürlich die Schiene. Bröll war noch in Köln, oder? Ah nee, Bröll und Alexander Bade, für mich auch ein Spieler.
Also ich habe extrem gut getroffen, weil ich mit drei Spielern eigentlich sechs rausgeholt habe.
Aber kannst du nachvollziehen, dass die jeweils ein Spieler sind,
ja,
alle?
Ja.
Hey, ich würde, was haben wir gesagt, Bröll. Okay, ich nehme das Einzige, wo ich mir sicher bin, nämlich Bröll und Amanatidis haben zusammen gespielt, bei Frankfurt nehme ich an. Deswegen sage ich, ich bin Markus Bröll. Ah nee, warte mal, ist falsch, weil der hat mit Töfting sicher nicht gespielt. Ich bin Perry Bräutigam.
Falsch.
Ja, dann bin ich am Ende halt Markus Beierle.
So sieht das aus.
Ja, da.
Du bist Markus Beierle und hast mit Stig Töfting in Duisburg gespielt, mit Yannis Amanatidis bei der Eintracht und mit René Riedlewitz in Rostock.
Aber Beierle Duisburg habe ich gesagt, glaube ich, gell? Das ist das Einzige, wo ich verbinde. Ja.
Ja.
Sorry.
Ja gut, du hast ja auch gegen sechs Spieler gemacht. Das
ja,
ist
eben.
Ja schon
why always unfair. Me? Why always me?
Ja, ist so. So, kommen wir zum letzten
Mal, wie
der Abend für dich heute ausgeht. Ich habe zusammengespielt mit Armin Stürzenhofecker.
Du bist so ein Arschloch.
Klaus-Dieter Pehle-Wollitz und Sean Dundee.
Das ist eine Mischung, die gibt es nur im Gegenpressing-Podcast. Ja. Muss man ganz ehrlich sagen.
Das ist so. Bin ich Jens Keller, Frank Greiner oder Pavel Kuka?
Da hast du mal wirklich wieder tief in die 90er gegriffen bei deinen Dingern, weil wir sagen das ja immer wieder. So ein Spieler wie Armin Stürzenhofecker, Frank Greiner, auch vorhin Markus Beil. Das sind Spieler, die können wir nachts aufsagen. Aber wir können kaum bis keine Stationen zu denen sagen, haben vielleicht mit Glück noch ein Gesicht, aber da hört es auch komplett auf.
Das ist wie mit den Schiedsrichtern vorhin. Wenn ja. du Glück hast, hast du noch ein Gesicht dazu, aber dann wird es auch schon dünner.
Okay, also Kuka ist sicher Kaiserslautern. Boah, da wird es mir jetzt schwer fallen. Was hat der? Kuka, VfB war er auch noch. Boah. VfB ist vielleicht die Dundee-Schiene. War Kuka auch in Nürnberg? Dann wäre nämlich Störzi. Aber wo man mit Wollitz, das wäre nämlich drei, also ich sehe jetzt weder Wollitz mit Dundee gespielt haben, noch mit Störzenhofecker, deswegen müsste Kuka bei drei. Oh, mach mal in Klammern. Frank Reiner kann ich wirklich gar nichts dazu sagen. Nehme mal an, dass der irgendwo mit Wollitz irgendwo im Westen rumgelungert hat. Jens Keller ist auch, glaube ich, die VfB-Schiene mit Dundee. Und bei dem ist ja auch so, der hat ja wahrscheinlich auch alle zwei Jahre woanders gespielt. Komm, ich gehe mal mit Kuka.
Ja, stark. Pavel Kuka ist richtig. Pavel Kuka hat mit Stürzenhof-Ecker tatsächlich zumindest zum Schluss seiner Deutschlandkarriere noch in Nürnberg gekickt.
Stürzenhof-Ecker, ja, glaube ich, einfach nur in Nürnberg.
Nur in Nürnberg und gefühlt auch 20 Jahre. Das ist ein echt dankbarer Spieler für Wer bin ich, weil der hat mit allen gespielt, die in Nürnberg waren. Super. Mit Pele Wollitz tatsächlich in Kaiserslautern noch.
Ach stimmt, Wollitz war in Kaiserslautern, klar. Ja. Aber ich glaube nur ein oder zwei Jahre.
Genau, und das hat sich überschnitten, als Kuka gerade hin ist.
Klar.
Und mit John Dundee beim VfB, das hat sehr.
Du hast auch einen Powersturm, du.
Das ist Dynamik pur, was du da vorne drin hattest. Boah. Also stark 2-1 für dich. Ich fand's nicht so einfach.
Es war überhaupt nicht einfach. Also das zweite war für mich nicht zu lösen. Das erste, da war ich mir tatsächlich relativ, da war ich mir schon so sicher, also vergleichsweise sicher, dass ich gedacht habe, dann kann es eigentlich nicht sein, weil das ist ja meistens bei Wer bin ich so, wenn man im ersten Mal denkt so, ja klar, das ist der,
klar,
dann ist die Finte, aber da habe ich natürlich mit meiner eigenen Intelligenz nicht gerechnet, dass ich deine Finte gar nicht, dass ich gar nicht drauf eingestiegen bin.
Ich dachte, an Toni Schumacher scheiterst du da tatsächlich.
Also, dass der jetzt diesen Sondereinsatz da hatte, als du es erzählt hast, da klingelt was, hätte ich niemals damit in Verbindung gebracht. Ich dachte nur, ob der vielleicht, weißt du, so, mit 38, 40 irgendwie so dritter Torwart da irgendwie, hätte ich mir noch gut vorstellen können. Weil, war der bei euch mal Stammtorwart? Ende 80er?
Nee. Mhm.
Ja, doch, bin ich zufrieden. Stark. Muss ich sagen, bin ich zufrieden. Und deswegen können wir auch guten Gewissens weitergehen. Im Schwerpunkt wollen wir uns natürlich dieses Jahr, natürlich, wir sind wenige Tage nur nach dem Deadline Day und wir wollen natürlich uns voll und ganz mit Haut und Haar dem Deadline Day verschreiben. Wir wollen alle Transfers aufschlüsseln. Wer hat gut gewirtschaftet? Wer hat schlecht verpflichtet? Wo fehlt vielleicht noch das entscheidende Puzzlestück? Nein, wollen wir natürlich alles nicht, sondern wie es gewohnt seid bei uns in den Schwerpunkten. Wir wollen das Ganze so ein bisschen Regale höher legen und mal ein bisschen rauszoomen und das große Ganze betrachten, weil Ursprung war bei mir, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dieses Jahr sind wahnsinnig viele Transfers passiert in der Bundesliga. Also Sommertransfer, wahnsinnig viel. Wie ging es dir?
Ja, ich habe ja hauptsächlich Dortmund verfolgt und da war es ja bis ganz zum Schluss eher das Gegenteil, dass gar keine Transfers passiert sind. Nee, aber allein was in Leverkusen ja passiert ist, mit irgendwie insgesamt 35 oder sowas, mit Zu- und Abgängen, ja, schon Wahnsinn.
Ich glaube 25 oder so, aber ist trotzdem eine Menge, rein raus. Genau, das war so für mich gedanklich der Ursprung und dann habe ich gedacht, naja, da könnte man sich dem ja mal nähern, ob dem Gefühl letztendlich recht gegeben wird oder nicht. Und ja, weil ich dann auch gleich gedacht habe, naja, oder denkt man das nur oder denke ich das nur, weil eben es jedes Jahr nochmal extremer wird, wie viele Zwischenwasserstandsmeldungen es gibt, wie viele Gerüchte es gibt, das wird ja immer mehr und dass man das dann nachher irgendwie so ein bisschen drauf überträgt, dass es eigentlich mehr Transfers gab, aber es eigentlich gar nicht so war, sondern dass einfach nur viel mehr Gerüchte und Wasserstandsmeldungen gab, weil man durch diese, ja, Transfer-Twitterer da so nah dran sein kann, wenn man das möchte. Und dann habe ich gedacht, dann überprüfen wir das mal. Und da kommen wir auch später noch dazu, diesen Eindruck um mal abzugleichen. Ich würde aber gerne einmal anfangen mit einem anderen Thema. Das ist so ein Teilthema des Ganzen. Nämlich, es gab ja einen Club in dieser Sommertransferperiode, nicht in der Bundesliga, in der Premier League, der ja so dermaßen auf die Kacke gehauen hat. Und das ist auch kein Eindruck, der täuscht, sondern der FC Liverpool hat ja deutlich mehr als 300 Millionen, ich glaube fast 400 Millionen.
Ich glaube mit Ishak sogar 500.
Ja, 500. Also sehr, sehr viel Geld, unglaublich viel Geld für neue Spieler ausgegeben. Und man sich ja gefragt hat, also da gab es ja mal was, das nannte sich Financial Fairplay. Und wie denn diese Einkaufswelle mit dem Financial Fairplay und allem denn zu vereinbaren ist. Und da würde ich gerne mal den Start machen. Weißt du denn, warum der FC Liverpool höchstwahrscheinlich mit der UEFA keine Probleme bekommen wird, auch wenn sie fast eine halbe Milliarde an Transfers ausgegeben haben?
Ja, ich habe extra vorher nochmal in die englische Version des Financial Fairplay reingeschaut und es wird ziemlich sicher so sein, dass Liverpool gut durchkommt. Also ich finde, was natürlich auch nicht vergessen darf, ist, dass die auch irgendwie 300 Millionen eingenommen haben oder so. Also es ist ja nicht, dass sie jetzt 500 Millionen miese gemacht haben. Also sie haben es zumindest ein Stück weit gegenfinanziert. Aber in der englischen Version des Financial Fair Plays, der Profit and Sustainability Rule, PSR, darfst du als Verein über einen 3-Jahres-Rhythmus maximal 105 Millionen Pfund Verlust machen. Also das ist nicht der Transferverlust, sondern der Gesamtverlust im Verein, solange die Besitzer das absichern mit Geld.
Genau, oder Garantien, Bürgschaften, wie auch immer. Ja.
Genau, und das heißt natürlich, wenn du mehr Kohle reinholst, also irgendwie mehr Sponsorengelder, international ganz gut performst, kannst du halt logischerweise auch mehr Geld ausgeben, weil es sich ja um den Gesamtverlust dreht. Und da darf man bei Liverpool nicht vergessen, dass die Meister geworden sind, da wahrscheinlich echt viele Prämien nochmal abgegriffen haben. Die waren vor 2 Jahren im Champions-League-Finale. Die haben letzten Sommer einen Transfer-Plus gemacht. Also haben sie quasi zumindest in meinen letzten 2-3 Jahren in Anführungsstrichen ganz gut gewirtschaftet, um jetzt nach den Regeln ein bisschen mehr über den Peak zu gehen. Es ist aber auch so, dass in England natürlich auch ein paar Tricks gibt. Wir hatten das ja auch schon mal in der Folge am Beispiel von Chelsea mit diesen, sie geben immer Verträge über 7, 8, 9, 10 Jahre, damit die eben die Transfersumme quasi abschreiben können über die Vertragslaufzeit.
Ja.
Und so ist es jetzt bei Liverpool auch. Also der Wirtz-Transfer beispielsweise, Wirtz hat einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben. Der zählt dieses Jahr nur zu einem Fünftel in den Verlust. Also ist halt gar nicht diese 100-plus-Millionen-Summe, sondern nur dann, weiß ich nicht, 20 30. oder 30 Millionen, genau. Einnahmen dagegen, wie jetzt der Diaz-Transfer zu den Bayern für irgendwie 70, 75 Millionen, die zählen zu 100% in die Einnahmen rein. Also verzerrt das pro Jahr immer so ein bisschen das Bild.
Genau, und wenn man es einmal auf so Kernpunkte noch runterbrechen will, dann ist es tatsächlich, wie du gesagt hast, dass sie letztes Jahr beispielsweise auch einen Transfer Plus erwirtschaftet haben, auch das Jahr davor recht konservative Transferpolitik gemacht haben und das Ganze so ein bisschen antizyklisch ist. Also, dass sie im Prinzip bei weniger, ich sage jetzt in Anführungszeichen, weniger erfolgreichen Phasen haben sie weniger auf dem Transfermarkt gemacht und jetzt letztes Jahr mit dem Meistertitel und ja, der Champions League weit gekommen. Da haben sie dann sehr hohen Erfolg und da dann aber auch danach viel investiert. Also eben einmal wenig Neuzugänge gekommen in den letzten Jahren, teilweise Transfer plus gemacht und haben letztes Jahr, du hast es erwähnt, allein etwa 200 Millionen Euro TV-Einnahmen nur bekommen, weil sie Meister geworden sind. Also das sind ja auch Summen, da schlackerst du ja auch mit den Ohren. Das heißt, es ist schon mehr als ein Wirtz, den sie da schon drin haben, auch wenn du, wie du gesagt hast, den Wirtz ja nicht komplett anrechnen müssen, aber aufs große Ganze gerechnet. Dann hatten sie letzte Saison, die erste Saison, das war mir tatsächlich nicht bewusst, dass sie Anfield ausgebaut haben. Und ich glaube, 7.000, 8.000 zusätzliche Plätze. Das hört sich jetzt nicht so viel an, aber wenn man dann die Ticketpreise sich vor Augen führt und auch, dass ich glaube insgesamt, das muss ich lügen, ich glaube, sind jetzt irgendwie so 68.000. Das heißt, du bist so von ungefähr 60 auf 68 hoch. Das ist dann schon ein guter Prozentsatz, der da dazukommt. So, das heißt, das war das erste Mal, dass die das eine volle Saison ausschöpfen konnten, diese zusätzliche Kapazität. Dann hatten sie einen Ausrüsterwechsel, sind jetzt bei Adidas unter Vertrag. Das gab natürlich auch nochmal einen finanziellen Boost, weil Adidas macht das auch nicht zum Spaß und auch nicht für ein Apfel und ein Ei. Das heißt, da, ich glaube, die kamen von New Balance, wenn ich mich nicht täusche.
Ja.
Da hat Adidas natürlich, denke ich mal, recht viel geboten, zumal bei Adidas und auch Nike, glaube ich, mittlerweile ja die Philosophie die ist, dass man im Gegensatz zu früher viel, viel weniger Clubs ausrüstet, aber die dann dafür richtig, weil es dann quasi diese Flagship-Clubs sind, die man dann auch vorne hinstellt, was auch bei fast allen gut funktioniert, außer Union Berlin, da weiß ich jetzt nicht, warum sie die haben, aber das ist eine andere Geschichte. Das heißt, da kam auch noch zusätzliches Geld rein und du hast auch gesagt, die Premier League hat spezielle Financial Fairplay-Regelungen, die tatsächlich ein bisschen lockerer sind als die UEFA-Regelungen oder die offiziellen Financial Fairplay-Regelungen, diese PSR. Und da ist es auch so, dass zum Beispiel langfristige Investitionen, beispielsweise für Infrastruktur oder auch Jugendarbeit, dass die von dieser Verlustrechnung ausgenommen sind. Das heißt, du kannst dann Investitionen oder ja zum Beispiel Clubgelände, Jugendakademie, Ausbau, Renovation, wie auch immer, das sind Ausgaben, die du ja tätigen willst, aber die musst du da gar nicht groß berücksichtigen in dieser Verlustrechnung. Das heißt, das ist dann hauptsächlich wirklich Transfers. Genau, das sind die Kernpunkte, warum das tatsächlich funktioniert. Klingt dann, wenn man es so liest, logisch und nachvollziehbar, ist dennoch auf den ersten Blick natürlich extrem absurd, dass jemand irgendwie eine halbe Milliarde auf dem Transfermarkt ausgibt. Und ja, dann...
Ja, ich will die Diskussion von damals nicht nochmal aufwärmen, aber die größte Frechheit ist ja dieses, ich darf abschreiben und gebe den Leuten dann 10 Jahresverträge.
Ja.
So, das ist schon irgendwie ein Witz. Was ich echt smart finde in England, ist die Sache, die du eben gesagt hast, dass du Infrastrukturkosten und Kosten für die Jugendakademie rausrechnen kannst. Das finde ich tatsächlich einen ganz guten Move, weil das ja sonst im Zweifel das ist, wo die Vereine dran sparen. Also an der Jugend ja dann im Zweifel als erstes.
Ja. Das ist so und wo du bist ja unser Gegenpressing Financial Fairplay Experte. Was denkst, also was würdest du sagen, wo liegt denn dann die Schwäche von diesen Systemen wie Financial Fairplay oder PSR oder?
Ne, es steht und fällt so ein bisschen natürlich mit dem Besitzer beziehungsweise auch einem möglichen Besitzerwechsel, den du hast, weil offiziell dürfen die Vereine ja nur knapp 20 Millionen Pfund auf diese 3 Jahre bezogen machen. Diese Regelung mit 100 bisschen Millionen Pfund ist halt ja eben, wenn die Besitzer das mit Kapital decken, solange die das machen, ist das natürlich extrem super. Wenn sie es nicht mehr machen oder nicht mehr können, fällt natürlich das Kartenhaus dann auch in sich zusammen. Und das andere, wie gesagt, das mit den langen Vertragslaufzeiten, weil irgendwann fällt es dir ja auf den Fuß. Wenn du verschiebst das Problem ja nur immer weiter in die Zukunft,
ja.
Das muss man sagen. Und setzt da drauf, dass das Karussell immer so weitergeht.
Ja, also es schafft teilweise falsche Anreize an Stellen, an denen man die ja eigentlich gar nicht schaffen wollte. Was mir tatsächlich noch nicht 100% klar ist, also dieses PSR, also das Premier League Financial Fairplay, um es einfacher halber mal so zu nennen, das ist ja, hat ja unterschiedliche Regelungen. Die sind meines Wissens teilweise strenger, teilweise aber auch lockerer. Und die Financial Fairplay-Geschichten gelten ja, es werden zwar von der UEFA vorgegeben, aber jede Liga darf ja ihr eigenes aufstellen, wie sie wollen. nur dann am Ende, in meinem Verständnis, wenn du eben die UEFA Financial Fairplay Regelung nicht einhältst, kann es halt sein, dass du bei internationalen Wettbewerben wie Champions League nicht mitmachen darfst. Mhm. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, warum dann, also wenn dieses PSR in England teilweise auch lockerere Regeln hat als das Financial Fairplay, warum kommen dann die englischen Clubs nicht in die Gefahr, an internationalen Wettbewerben nicht teilnehmen zu dürfen, wenn sie dagegen, also wenn sie sich innerhalb vom PSR bewegen, aber außerhalb vom FFP?
Weil die unterschiedliche Fokusse setzen, sage ich jetzt mal. Also die UEFA-Regeln beschäftigen sich eher weniger mit, wie viel Verlust darf ich machen, wie viel darf ich für Transfers ausgeben oder sonst was. Das ist alles eher den nationalen Regeln überlassen. Die UEFA hat eine zentrale Säule und das ist, wie viel Prozent meiner Einnahmen ich für Gehälter, also für den Kader ausgeben darf. Mhm. Das ist so ein, das wollten sie europaweit vereinheitlichen. Das ist eben nicht irgendwie, also ich meine, das Ziel wurde nicht erreicht, weil ja trotzdem in England mehr Gehälter gezahlt werden, weil 70% bei den Einnahmen da halt mehr sind als irgendwo anders. Aber da wollten sie eine stabile Prozentzahl haben, dass damit nicht von Liga zu Liga gepokert werden kann. Sie haben zwar auch ein bisschen was zu Defiziten drinne, aber das haben sie im Wesentlichen den nationalen Regeln überlassen. Also es sind halt unterschiedliche Sachen, die geregelt sind. Der FIFA geht es dann halt auch viel um gleiche Standards, auch auf Infrastruktur bezogen und so weiter, damit da europaweit kein Wettbewerb entsteht.
Okay, verstehe. Sind mal gespannt. Könnte ja dennoch sein, dass es da mal, also, was ist das Gegenteil von Überschneidungen, gibt, dass man, dass beides nicht erfüllt wird und dann, ja, Sanktionen drohen.
Naja, eine Sache, die jetzt ja mal wieder rumgeistert, ich glaube auch von irgendjemandem von euch, Rummenigge Hoeneß, weiß ich nicht, hat jetzt die Tage wieder geäußert, dass Salary Cap eigentlich unumgänglich ist. Das wäre ja auch was du europaweit regeln müsstest, nach meiner Auffassung.
Sehr guter Punkt. Habe ich für später noch in einem späteren Punkt der Diskussion noch vorgesehen. Ich würde erstmal noch kurz den Bogen schlagen zu meinen Eingangssätzen, wie viele, also mein Eindruck, dass es so viele Wechsel gab. Das habe ich mir natürlich dann auch mal angeschaut. Hab dann mal gerade in der Bundesliga verglichen, Abgänge, Zugänge, aber auch Einnahmen, Ausgaben, gesamte Zahlwechsel, Transfersaldi der letzten 5 Jahre plus eben jetzt dieses Transferfenster und zwar immer nur jeweils Sommer. Und wir haben jetzt diese Sommerwechselperiode, hatten die Bundesligisten 255 Abgänge und 228 Zugänge. Das heißt, mehr Abgänge als Zugänge. Und wenn wir mal die Abgänge rückwärts durchgehen, dann haben wir 255 dieses Jahr, davor 240, 262, 268 und dann zweimal 231. Das heißt, es ist so halbwegs stabil, die Abgänge. Zumindest aber auch mit in Wellen, sagen wir mal so. Also es ist jetzt keine klare Tendenz erkennbar, dass es immer mehr oder immer weniger werden, sondern es ist eben 231 waren es im Sommer 2020, dazwischen waren es mal 268 und jetzt sind wir bei 255. Was sich hingegen deutlich erhöht hat, sind die Einnahmen, die damit generiert wurden. Nämlich bei diesen 231 Abgängen 2020, da sind wir bei 373 Millionen und jetzt dieses Jahr bei 255 Abgängen sind wir bei 1 Milliarde und 370.000. Das heißt, wenn wir da auch rückwärts gucken, letztes Jahr war es tatsächlich nicht so stark, aber auch 2023, 2024 haben wir mit 262 Wechseln, also 7 mehr als jetzt, ungefähr denselben Betrag am Ende, nämlich auch über 1 Milliarde haben die Bundesligisten damit eingenommen. Das heißt, es gibt nicht mehr Abgänge, aber es gibt deutlich mehr Kohle. Was sich natürlich auch gerade die jüngsten Ereignisse bestätigen das natürlich, darin zeigt, dass ein Florian Wirtz für 150 Millionen wechselt, dass ein Hugo Ekitike für 100 oder 90 Millionen wechselt, dass ein, wer ist noch gegangen für viel Geld? Sie nochmal, hier, Ding, Woltemade.
Woltemade, ja.
So, das sind dann natürlich diese Spitzen, die Gesamteinnahmen hochtreiben und das deswegen aber nicht mehr Abgänge sind. Dann, wenn wir auf die Zugangsseite gucken, da ist es auch spannend. Da starten wir im Jahr 2020 mit 244, geht dann auf 246, 274, 272, dann wieder runter, 253. Und dieses Jahr haben wir von diesen 6 Jahren mit Abstand am wenigsten, nämlich nur 228 Zugänge gegenüber 244 vor 6 Jahren. Und das ist jetzt wirklich der absolute Tiefpunkt. Das heißt, da hat sich tatsächlich, ist ein Trend erkennbar, dass es nämlich immer weniger werden. Und die Ausgaben sind tatsächlich fast durchgängig gestiegen. Auch hier, wir fangen an 2020 bei 331 Millionen, die Bundesligisten ausgeben. Und es geht dann bis zu diesem Jahr mit 851. So, jetzt haben wir 2020, 331 Millionen geben die Bundesligisten aus für 244 Spieler. Jetzt haben wir 228 Spieler, kriegen aber das 2,5-fache an Transfererlös. Ist natürlich auch vielem geschuldet, dass die Spieler halt immer teurer werden, aber du siehst hier einfach auch eine Marktentwicklung. Das ist der absolute Wahnsinn. Und wenn man sich dann die Gesamtwechsel anguckt, also Abgänge, Zugänge, zusammengerechnet, da sind wir dieses Jahr auch wirklich, was diese 6 Jahre angeht, absolut eher am unteren Ende. Und trotzdem gab es fast Rekordeinnahmen und auf jeden Fall Rekordausgaben. Gleichzeitig Transfersaldo. Das fand ich auch sehr spannend, weil in den Anfangsjahren dieser Berechnung, also 2020, 21, 22, da ist es noch relativ gleich. Da sind wir mit plus 42, plus 19, plus 81 Millionen. Also es sind im Prinzip, kannst du sagen, bei den Summen, die da umgesetzt werden, ist es gleich. Dann haben wir 2023 ein Jahr, wo 319 Millionen plus erwirtschaftet wird. Letztes Jahr sind wir bei minus 74 Millionen und dieses Jahr sind wir wieder bei plus 186 Millionen. Also da ist es auch wirklich stark abhängig davon, wahrscheinlich auch, was es eben gerade für Einzelkönner gibt. Das war dieses Jahr dann einfach auch sehr extrem. Es waren jetzt sehr viele Zahlen. Und um dann nochmal den Bogen zu schlagen und einzuordnen, gab es denn mehr Wechsel in der Bundesliga, wie mein Eindruck war? Und da kann man klar sagen, nein, gab es nicht. Die Gesamtzahl der Wechsel ist niedriger als letztes Jahr, ist niedriger als in den letzten 4 Jahren, die niedrigste Gesamtzahlwechsel, Zugänge, Abgänge. Das heißt, es ist dann offensichtlich dem ganzen Trubel geschuldet oder meinem getrübten Eindruck. Ich weiß es nicht.
Ist die Bundesliga nicht mehr attraktiv, muss man dann ja.
Das wäre die nächste Frage, die ich gestellt hätte, beziehungsweise in abgewandelter Form. Ist Deutschland eine Ausbildungsliga?
Oh Gott. Die berühmte Farmers League?
Ja, habe ich tatsächlich, also ist schon ein Gedanke, der mir tatsächlich jetzt bei der Auswertung auch kam, weil ganz extrem dieses Transferfenster das für mich so ein bisschen unterstrichen hat, nämlich, dass dann die guten jungen Spieler zu Mondpreisen meistens in die Premier League natürlich dann gehen. Und ich habe mir dann gedacht, nehmen wir mal für einen Moment an, Deutschland ist oder die Bundesliga ist eine Ausbildungsliga. Wie finden wir das denn? Und ich kam zum Ergebnis, ich finde das gar nicht so schlecht, wenn das so wäre. Weil ich könnte gut damit leben, dass die Bundesliga so, ich sage jetzt mal, best of the rest mäßig ist. Und in meine Hoffnung, und das ist absolut nur eine Hoffnung, wäre dann oder ist damit verbunden, dass ich dann denke, die Premier League ist auch jetzt schon finanziell und sonst wie in Sphären unterwegs. Sie ist so weit weg, dass, glaube ich, nicht mal mehr die Bayern-Funktionäre ernsthaft dran glauben, dass man da jemals wieder hinkommt. Das heißt, die ist so weit weg, dass man die sich gar nicht mehr zum Vorbild nimmt. Und da deshalb hätte ich die Hoffnung, dass dann eben die Dinge, die hier gut laufen, 50+1, Fankultur, Fanrechte, solche Dinge, die ja in der Premier League überhaupt keine Rolle spielen, dass wir es zumindest schaffen, die einfach noch länger zu erhalten. Die werden auch irgendwann wegbrechen, sind wir uns auch wahrscheinlich einig, aber dass dadurch, dass man sich die Premier League langsam gar nicht mehr als Vorbild nehmen kann, dass eben solche Sachen dem Ultra-Kommerz dann nicht mehr so zum Opfer fallen oder nicht mehr so schnell.
Ich habe auch gar keinen Stress mit der Aussage, weil zu allem, was du gesagt hast, was ich 1:1 unterschreibe, ist auch so, macht die Premier League ja auch extrem wenig aus ihrer finanziellen Vormachtstellung, zumindest international gesehen. Es ist jetzt nicht so, dass jedes Jahr das Champions-League-Finale Liverpool gegen City oder Liverpool gegen Arsenal oder so ist und irgendwie die 4 im Halbfinale alle 4 aus England kommen, was man ja erwarten könnte mit dem Vorsprung, den sie mittlerweile auch vor Barca haben, vor anderen Großen, die da nicht rankommen. Also international ist England ja halt einfach zumindest in den Wettbewerben nicht so weit weg, wie sie finanziell sind, sondern eher auf einem Niveau. Also da muss es auch, wie bei Liverpool vor 2 Jahren, brauchen sie auch ein bisschen Dusel in dem Wettbewerb, den man immer braucht, wenn man irgendwie Richtung Finale gehen will. Ist jetzt nicht so, dass sie da alles kurz und klein schießen. Es können auch deutsche Mannschaften mit ein bisschen Glück so einen tiefen Run machen. Dortmund vor 2 Jahren, beispielsweise die Bayern, ja auch schon in den 2020ern bis ganz zum Schluss. Ich habe da gar keinen Stress mit und dann sollen die halt Woltemade für 90 Millionen holen. Ist er meiner Ansicht nach nicht wert. Aktuell zumindest noch nicht.
Ist aber, gut, Herr Eber.
Naja, finde ich schon, aber dann sollen die das halt machen. Die Leute, die wir aus England dafür holen, die da sonst keine Chance kriegen, sind vielleicht dann auch die spektakuläreren Spieler hier geworden, wenn man das mal durchgeht.
Ja, also ist alles sicher möglich. Ich glaube am Ende, ja eben, für mich ist ja ein bisschen die Frage, mit der Entwicklung, die sich, also ich glaube, wenn jemals das Wort Transferwahnsinn wirklich gerechtfertigt war, dann war es schon für diesen Sommer.
Ja.
Und nicht fürs Volumen, also an Spielern, die hin und her gewechselt sind, wie wir jetzt gesehen oder gehört haben, sondern einfach, was da für Summen für Spieler teilweise gezahlt wurde, wo man sich fragt, das ist ja der absolute Wahnsinn. Wenn das jetzt der Anfang ist, wie so ein kleines Tischfeuerwerk, das jetzt einmal losgegangen ist, so was, das ist ja noch lang nicht alles. Und ich frage mich wirklich, wohin das führt. Also wie sieht dann der Fußball, aber auch die Transferperiode in 5 Jahren erst aus, wenn das erst der Anfang ist? Und es ist erst der Anfang. Da bin ich wirklich noch ein bisschen ratlos, was da dann auch auf uns zukommt. Und was es dann auch für den europäischen Fußball gesamthaft bedeutet, weil das hat ja viele Auswirkungen.
Also ich glaube, es wird, entweder wird es kartenlos zusammenbrechen, weil irgendwann ist auch in England das Ende der Fahnenstange erreicht.
Aber ist es das, wenn wir jetzt auch mit Newcastle, wenn wir einfach ein ganzes Land haben? Gut, wenn es lang genug nicht erfolgreich ist, dann, ja.
Ja, und die können ja auch nur im Rahmen der Regeln reinpumpen im Zweifel.
Aber sie können die Regeln mitbestimmen, weil sie haben die Kontakte und die Lobbyarbeit, das ist ja auch nichts.
Das ist schon so, aber das sind ja dann, wo ganze Länder dahinter stecken, in England auch nur 2 oder 3 Vereine.
Noch.
Ist ja noch.
Aber weißt du, lass mal Newcastle ins Halbfinale der Champions League kommen dieses Jahr. Dann sagt sich irgendjemand in weiß Gott wo, ach so. So einfach geht es. Man kann da jetzt einfach in so einen Verein, der so ein bisschen Infrastruktur hat, da kann man einfach kaufen. Ja,
aber wenn man mal guckt, wie lange das in Paris und bei City, die ja die ersten waren, die quasi ganze Länder hinter sich hatten, wie lange hatten das gedauert, bis die mal in dem Champions-League-Finale waren und das Ding dann auch gezogen haben? das war jetzt kein 2- oder 3-Jahres-Projekt, so wie die sich das vorgestellt haben am Anfang. Also die mussten auch merken, dass das wächst. Und ich würde sagen, in einer ähnlichen Ausgangssituation ist Newcastle, die ja nicht, also die haben ja nicht den erfolgreichsten Verein in England gekauft, sondern einen, wo das jetzt auch erst wachsen muss. Also entweder ist es in 5 Jahren zusammengebrochen oder wir haben das Gleiche wie jetzt, nur mit noch höheren Ablösesummen, was ja aber im Gesamtkontext keinen Unterschied machen wird, weil dann weiterhin mittelmäßige Spieler viel zu teuer nach England gehen und junge, gute englische Talente im Zweifel zu uns kommen. Für deutlich, deutlich, also für mehr Geld als jetzt, aber deutlich weniger als wir bekommen.
Ja, weißt du, das treibt ja dann auch schon so Blüten, wenn wir dann noch den Player Saudi-Arabische Liga, wo man auch wirklich gar nicht weiß, in welche Richtung das jetzt zukünftig gehen wird, ob das irgendwann zusammenbricht, ob die irgendwann keine Lust mehr drauf haben. Aber das ist ja jetzt schon so, dass mittlerweile größere Clubs bei Spielerkäufen schon mitdenken, ja komm, da können wir schon nochmal 5 bis 10 Millionen mehr ausgeben, weil irgendein Trottelverein aus Saudi-Arabien wird uns den ja dann wieder für 25 abnehmen.
Ja.
Ein 32-Jährigen, der 4 Länderspiele für Uruguay gemacht hat, aber den kannst du dann entsprechend vermarkten.
Ja, ist so.
Das ist ja auch absurd.
Aber es ist auch absurd, was so innerhalb von England, wenn man sich das mal anguckt.
Ja, es ist gestört. Aber innerhalb der Liga finde ich es halt so, ja, okay, weißt du, das ist so ein bisschen wie Gehaltsniveaus in unterschiedlichen Ländern.
Ja, aber allein schon, was ManU wieder random Leute in England gekauft hat, die jetzt auch so eine halbe bis dreiviertel gute Saison haben und dann da 60, 70 Millionen für ausgibt. Und
sind, aber das jo, machen die ja.
Ihr seid halt schon auch nicht zu Unrecht letztes Jahr 13. oder so geworden. Ne? Das ist schon.
Es hätte auch deutlich Sinn. Öfter sein können, weil die Einkaufstaktik, die ist ja seit fast 10 Jahren jetzt so.
Ja.
Ich habe, wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken, schon, ich habe noch eine Idee entwickelt. Nee, entwickelt habe ich sie nicht, aber ich habe eine Entscheidung getroffen, wie ich glaube, dass man, wenn man nicht darauf warten will, dass das alles zusammenbricht, wie man dem Ganzen so ein bisschen Einhalt gebieten könnte. Weil nicht nur die Summen explodieren ja, sondern es explodieren ja auch die Vereinswechsel. Also die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Verein eines Spielers, die Zeit wird ja immer kürzer, die Zeitspanne, die er bei einem Verein verbringt. Das sind wahrscheinlich der Schnitt, schätze ich jetzt mal, dürfte da auch schon in den letzten 10 Jahren deutlich runtergegangen sein. Mhm. Teilweise sind ja Spieler eine, vielleicht 2 Saisons da und dann sind die wieder weg. Das ist ja wirklich, ja, was es ja auch super schwer macht, zum einen für den Spieler eine Vereinsidentifikation aufzubauen und gleichzeitig für die Fans eine Identifikation mit den Spielern zu schaffen. Und genau das möchte man ja, das macht es ja aus. Jetzt ist uns Fans natürlich auch bewusst, dass wir auf keinen Fall mehr so romantisch denken können, dass jetzt hier 11 Spieler aus Dortmund beim BVB spielen, 11 Spieler aus München beim FC2. Ist alles völlig klar. Dennoch will man ja gerne diese Tupfer haben. Also du willst ja zumindest entweder 2, 3 Einheimische oder aus der eigenen Jugend. Du willst 2, 3 dazu haben, die schon 5+ Jahre im Verein sind, was ja wirklich schon viel sind mittlerweile. Das willst du ja haben und dann bist du bei, wenn du jeweils 3 von denen hast, bist du schon bei 6, da hast du mehr als die Stammelf wäre dann mit solchen Spielern. Damit könnte man sich, glaube ich, grundsätzlich schon mal anfreunden in der Phase des Fußballs, in der wir gerade sind. Und trotzdem ist es ja nicht immer der Fall. Und meine Theorie ist, dass ich glaube, dass der, du hast den vorhin schon angesprochen, der Salary Cap, dass der kommen wird in Europa. Ich glaube, es ist nur deswegen noch nicht passiert, weil es rechtlich, glaube ich, schwierig ist. Also wirklich arbeitsrechtlich ist es ja, glaube ich, schwierig. Aber ich denke, wenn das jetzt so weitergeht, und ich gehe davon aus, dass es so weitergeht mit diesen Summen, die ja da gezahlt werden, auch aus wenigen Richtungen kommend, dass das die Antwort sein kann und auch wahrscheinlich sein muss. Vielleicht sogar, dass man eine einheitliche Vertragslaufzeit macht. Also jeder Spieler hat immer 3 Jahre Vertrag, als Beispiel, solche Geschichten. Und ich glaube auch, dass der Salary Cap deshalb sehr gute Chancen hat zu kommen, weil ihn am Ende wahrscheinlich in Europa alle Ligen außer der englischen wollen. Mhm. um genau die englische Liga ein bisschen einzufangen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich glaube, das hilft einfach, dass dieses rein monetär Getriebene dann wieder ein bisschen abebbt, wenn es ein Salary Cap gibt. Weil du dann einfach sagen kannst, hey, du verdienst viel Geld. Du könntest woanders sicher noch mehr verdienen, aber du verdienst dann, das ist das, was wir Fans ja auch so oft sagen, hey, der verdient ja schon so viel, warum will der noch mehr? Aber das sind ja teilweise Steigerungen, die sind ja wirklich trotzdem noch sehr hoch. Aber dann wäre das so, zumindest in meiner Idee, ist es ja dann mit dem Salary Cap so, du verdienst bei Mannschaft X 15 Millionen im Jahr, bei Mannschaft Y verdienst du 16. Willst du deswegen wirklich hinwechseln? Weiß ich nicht. So, dass dann man da so ein bisschen wegkommt. Und dann, wenn es diesen Salary Cap gibt und das dann mehr so, ich sage jetzt mal so Franchise-mäßig aufgezogen wird wie im US-Sport, da gibt's ja zum Beispiel im Football gibt's ja diese tolle Erfindung des Franchise-Tags. Sagt dir das was?
Ja.
Wo du dann einzelne Spieler markieren kannst, die nicht wechseln dürfen. Also dann in dem Fall nicht getradet werden dürfen. Und das finde ich dann auch eine spannende Sache, dass man sowas eine Art davon hätte. Und du dann einfach Anreiz schaffst, dass Spieler länger bei den Vereinen bleiben. Und wenn es jetzt nur ums Geld geht, auch da könnte man ja dann Sonderfälle schaffen. Das ist ja in der NBA zum Beispiel ein großes Thema. Gibt's auch einen Salary Cap, aber einen sogenannten Soft Cap, also keinen harten Salary Cap, sondern der lässt so ein paar Löcher für bestimmte Vertragsmodalitäten, dass man über diesen Salary Cap geht. Und es ist zum Beispiel, dass wenn ein Spieler seinen Rookie-Vertrag unterschreibt bei Franchise XY, sagen wir mal den Dallas Mavericks, unterschreibt er seinen Rookie-Vertrag. Das sind dann, glaube ich, per Regelung 2 Jahre, 3 Jahre. Und dann hat er die Option zu verlängern. Und der Verein, bei dem er diesen ersten Vertrag unterschrieben hat, der darf ihm dann mehr Geld anbieten als jeder andere Club der Liga. Weil die auch wollten, dass es nicht ständig diese Wechsel gibt. So, dann hast du einfach einen sehr hohen Anreiz, bei deinem Verein mal für 4, 5, vielleicht sogar 6 oder noch länger Jahre dann zu bleiben, weil dieser Verein dir finanzielle Zuwendungen bezahlen darf, die sonst kein anderer bezahlen darf. Und wenn in so eine Richtung denkend, muss nicht 1:1 sein, fände ich aber spannend.
Auf jeden Fall. Letztendlich mit der, also es ist arbeitsrechtlich in der EU schwer, aufgrund gewissen Dingen das einzuschränken, wäre aber aus meiner Sicht rechtlich lösbar, wenn man das wollte. Man könnte auch einfach dieses 70%-Ding der Einnahmen für Kaderkosten halt einfach auch radikal runterschrauben. Dann wäre es sowas Ähnliches wie ein Salary Cap, der ja offensichtlich europarechtlich geht, weil man es ja trotzdem noch jedem quasi so viel Gehalt zahlen kann, wie man möchte, hat im Zweifel dann aber nur noch einen Spieler im Kader. Also wäre ja auch möglich, ja. Wäre so ein bisschen eine Selbstdisziplinierung. Was ein zweiter Punkt ist, wo man ran muss, ist in dem Punkt auf die unterschiedliche Besteuerung in Europa, in den Ländern. Ne, es gibt Länder wie beispielsweise in Frankreich und auch in Deutschland, wo ja der Spitzensteuersatz relativ hoch ist.
Du meinst das Stichwort Brutto-Netto.
Genau, ja. Brutto-Netto. Und dann gibt es ja Länder wie beispielsweise die Türkei und ein paar andere, wo Gehälter von Spitzensportlern, was ja in Europa in der Regel Fußballer sind, zumindest in den allermeisten Ländern, die am meisten von profitieren, die Sondersteuerregeln haben, wo die deutlich weniger Steuern zahlen. Wo dann
Brutto
eben,
dann fast netto ist. Ja.
Genau, wo das die 1 Million, die du eben als Beispiel gemacht hast, will er anstatt für 15 hier für 16 da spielen, kann dann netto schon auf einmal 4, 5, 6, 7, 8 Millionen sein. Ja. Und das müsste man dann auch irgendwie europarechtlich regeln, weil du sonst über die Steuern natürlich einen Überbietungswettbewerb nochmal generieren könntest. Mhm. Um dann eben dann sagen die Engländer halt, ja okay, machen wir mit, aber radikal, Fußballer zahlen bei uns 0% Steuern. So,
weißt, ich sehe schon die Wahlplakate.
Halten unseren Fußball groß und so. Also das müsste man in dem Zuge, glaube ich, mit regeln.
Ja, ist ein sehr, sehr guter Punkt, klar, weil der wird natürlich nicht immer mitgedacht. Ja, es ist, wir werden es natürlich wie immer nicht lösen, aber es ist sicher, wenn man das Ganze eindämmen will und diese, ich will gar nicht von Chancengleichheit reden, weil ich finde auch Chancengleichheit soll es auch gar nicht geben, aber es, wenn man das so ein bisschen eindämmen will und gesünder halten will, dann sind wir, glaube ich, mittlerweile einfach an einem Punkt, an dem man mit normalen 0815 Schema XF 30 Lösungen kommst du nicht, da wirst du dem nicht Einhalt gebieten, weil es hat sich ja auch gezeigt, es gibt ja immer irgendwo die Schlupflöcher. Dann kommst du mit dem Financial Fairplay, dann wird es ausgenutzt. Dann sagst du, oh, da haben wir natürlich was übersehen, dann machst du so eine Art 2.0 und weiterhin wird es ja, es wird ja logisch, das ist ja wie wir beide es auch bei der Steuererklärung machen. Du guckst ja schon, das ist ja nichts Illegales, was da gemacht wird. Aber du guckst, wo kann ich am meisten davon profitieren? So, das muss ich ja mit bedenken, wenn ich sowas mache. Und es hat sich ja gezeigt, entweder weil man es nicht will oder weil man es nicht kann, dass man mit so Lösungen von der Stange nicht weiterkommt. Deswegen muss es da meiner Ansicht nach eine Lösung geben, die im ersten Moment Stirnrunzeln auslöst. Sowas, eine andere kann es aus meiner Sicht nicht sein.
Ja, das zeigt sich ja auch immer. Financial Fairplay heißt ja beispielsweise auch, dass den Trikotsponsor, den ich mir jetzt hole, was er mir zahlt, muss marktüblich sein. Irgendwie so ähnlich steht es ja
drin. Looking at you, VfL Wolfsburg.
Ja, ganz genau. Genau das wäre mein Beispiel gewesen, damit eben nicht der saudi-arabische Staatsfonds in Newcastle 700 Millionen fürs Trikotsponsoring im Jahr zahlt, um das halt komplett auszuhebeln oder so. Wenn man sich das in Deutschland anguckt, kommt ja immer vor jeder neuen Saison, ne, wie viel kriegen die Bundesligisten so für Trikotwerbung? Würde man jetzt, wenn man ins Blinde redet, eigentlich denken, gut, die Bayern kriegen am meisten. Klar. Von auszugehen. Danach, ja, wahrscheinlich irgendwie so Dortmund, Leverkusen, Leipzig. So, dass Wolfsburg mit 70 Millionen da an der Spitze steht, hat man vielleicht nicht so ganz auf dem Schirm.
Die einfach 20 Millionen, glaube ich, mehr kriegen als Bayern.
Ja, genau. Und irgendwie das Doppelte von Dortmund. Dortmund so bei 35 ungefähr, 35, 40. Also auch da, also marktüblich kann man offensichtlich drüber streiten, dass es marktüblich ist für einen Verein, der permanent zwischen Platz 10 und 15 rumdümpelt in den letzten Jahren, so gefühlt 70 Millionen marktüblich sind.
Naja, und vor allem kannst du dann das Wort marktüblich auch noch dehnen im Sinne von, heißt marktüblich jetzt marktüblich für den Verein oder marktüblich für den Sponsor? Weil für VW sind die 70 Millionen nicht viel.
Na gut, die
machen andere Sponsorings.
Die hatten halt Angebote von VW, von Skoda, von Audi und von Porsche und dann haben sie sich halt fürs Höchste entschieden. Also da war der Markt halt breit, ne?
Ja, das gehört noch alles zum Konzern. Ja. Ja. Ja, gut. Also, schöne Diskussion. Wir sind gespannt, was da in den nächsten Jahren sich noch tut. Ja, also ich würde wirklich gerne mal sehen, dass man wirklich in diese Richtung geht und versucht, es attraktiver zu machen, dass, ja, oder Anreize, so muss man sagen, Anreize zu schaffen, dass Spieler länger auch bei ihren Vereinen bleiben, weil das ist, glaube ich, so ein Indikator dafür, wie sehr, also es gibt ja den Big Mac Index, um zu sehen, wie es um die Finanzen eines Landes steht, und ich glaub schon, dass das so ein bisschen Indikator für Fußballfans ist, wie es um den Fußball steht. Mhm, finde ich schon, dass das so eine Symbolkraft hat und dass da dann eben viel dann mit dranhängt. Und dann sind wir gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren da entwickeln wird. Jonas, war das die letzte Aufnahme, bevor wir uns treffen? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube schon. Ah, du bist ja jetzt weg.
Ich bin dann im Urlaub und dann kommst du ja quasi schon.
Dann bin ich ja quasi schon da. Ich wische einmal wieder noch feucht durch, dann kannst du kommen.
Eben.
Schlüssel unter der Fußmatte, wie immer?
Wie immer.
Oder am Garten, und am Gartenzwerg.
Und am Gartenzwerg.
Gut, in diesem Sinne, gehabt euch wohl bis dorthin. Und genau, ihr könnt in unsere Zeitlupe reinhören. Unsere neueste Zeitlupe zu Liverpool gegen AC Mailand, das Wunder von Istanbul im Olympiastadion, im bekannten Olympiastadion. Ich habe übrigens auf die Mannschaft habe ich jetzt Tipico-Schein gesetzt gehabt.
Klar.
Also gegen sie.
Ja, aber klar.
Sie haben mich enttäuscht, weil die haben gewonnen und hätten nicht gewinnen dürfen. Nun ja, in diesem Sinne, bis bald und tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.